Deutschlandfunk. Hintergrund.
Betrugsfabriken in Südostasien. Täter erzählen. Eine Deutschlandfunkproduktion aus dem Jahr 2024. Von Martin Altrovandi.
Der kleine Steg führt zu einem schmalen Holzboot. Es legt auf der thailändischen Seite des Mekong-Flusses ab. Hier grenzen Thailand, Myanmar und Laos aneinander. Die Bootsfahrt über die Grenze nach Laos dauert nur eine Viertelstunde. Eine Grenzkontrolle gibt es nicht. Die Fußgängerpassage auf der anderen Seite des Flusses ist dekoriert mit roten Laternen. Die Läden und Restaurants tragen chinesische Schriftzeichen, obwohl wir uns eigentlich in Laos befinden. Aber das hier ist die Sonderwirtschaftszone Goldenes Dreieck. Ein chinesisches Unternehmen hat das Land für 99 Jahre von der laotischen Regierung gepachtet. Das Goldene Dreieck ist Touristenmagnet, aber es ist auch berüchtigt für illegale Machenschaften. Hier treffen wir Jan in einem chinesischen Nudelrestaurant. Um nicht aufzufallen, setzen wir uns diskret in eine Ecke. Jan stammt ursprünglich aus Myanmar und heißt in Wirklichkeit anders. Er hat mehrere Jahre in der Betrugsindustrie gearbeitet. Ihn lockten Geld und Karriere. Jan ist Ende 20. Detailliert erzählt er von manipulierten Online-Wetten, Pyramidensystemen und Pseudo-Marketing-Angeboten. Jan war spezialisiert auf sogenannte Roman-Scams, eine besonders einträgliche Form des Betrugs. Das Ziel? Die potenziellen Opfer sollen sich in den Täter verlieben.
Dafür haben wir die Dating-Plattform Tinder verwendet. Jeden Tag waren wir mit 20 verschiedenen Konten auf der Plattform unterwegs und gaben vor, uns in bestimmten Städten aufzuhalten.
Jan erklärt, wie er Fotos von attraktiven Frauen aus dem Internet kopierte und mit Hilfe von künstlicher Intelligenz neue Personen erschuf.
Ein Charakter war zum Beispiel eine Koreanerin, die in die USA oder nach Europa ausgewandert ist und als Designerin arbeitet. Dafür wurde eine umfassende sogenannte Backstory geschaffen, eine Kindheits- und Familiengeschichte, die Anzahl Geschwister, Beruf der Eltern und so weiter. Dort konnten wir jeweils nachschauen, damit wir uns im Kundengespräch nicht plötzlich widersprachen.
Kunden, so bezeichnet Jan die Online-User, die dem Betrug zum Opfer fallen sollten.
Wir fragen zuerst nach persönlichen Informationen, wo sie wohnen, wie alt sie sind, was sie beruflich machen. Dann fragen wir nach der Telefonnummer, um das Gespräch möglichst rasch auf WhatsApp zu verlagern.
Es dauere eine Weile, erklärt Jan, bis ein Vertrauensverhältnis mit dem Kunden aufgebaut sei. Damit wird erstens eine vermeintliche Nähe geschaffen und zweitens erfahren Betrüger wie Jan mehr über die Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Kunden.
Wenn er sehr gesprächig wird und viel redet bzw. schreibt, dann unterbrechen wir ihn und sagen, wir müssten rasch etwas erledigen. 5 Minuten später melden wir uns wieder und erzählen ihm nebenbei, dass wir an der Börse handeln.
Es ist der zweite Akt im Roman-Scam. Die Betrüger geben sich als Teilzeitinvestoren aus. Das Opfer wird ermutigt, selbst einen kleinen Betrag zu investieren. Die App zeigt ihm daraufhin einen Gewinn an. Um das Vertrauen zu stärken, biete man auch Videoanrufe an. Dazu stellt das Betrugszentrum Models an, die mit dem Opfer reden. Um vorzutäuschen, dass alles echt ist. Das Opfer wird dazu überredet, mehr zu investieren. Es wird von den Betrügern ausgenommen, bis kein Geld mehr da ist. Im Branchenjargon wird das Vorgehen als Schweineschlachten bezeichnet. Das Opfer soll ausgenommen werden, bis nichts mehr zu holen ist. Danach brechen die Betrüger den Kontakt ab. Jans persönlicher Rekord? 200.000 Euro. 10% davon habe er als Provision erhalten, sagt er. Ein gutes Geschäft. Bei anderen Betrügereien betrage die Provision lediglich 2-3%. Der Hauptanteil geht an die Verbrechersyndikate, die die Betrugszentren professionell betreiben. Denn obschon Jan freiwillig in mehreren Betrugsfabriken arbeitete, musste er sich an deren Regeln halten. Und die sind streng.
Nachdem wir den Arbeitsvertrag unterzeichnet hatten, behielten sie unsere Reisepässe. Während wir dort arbeiteten, durften wir das Zentrum nicht verlassen. Die Ein- und Ausgänge wurden von Sicherheitspersonal bewacht.
Vor ein paar Monaten habe er mit der Betrügerei aufgehört. Sie sei ihm zu anstrengend geworden. Zu seinen ehemaligen chinesischen Chefs habe er aber weiterhin ein gutes Verhältnis. Jetzt arbeitet Jan für ein Casino. Ganz legal, versichert er. Die Geschäfte in der Sonderwirtschaftszone scheinen gut zu laufen. Überall wird gebaut. Ein buntes Märchenschloss, das an Disneyland erinnert, ist schon fertig. Direkt daneben sind Arbeiter mit dem Bau eines künstlichen Venedigs beschäftigt. Der Kanal ist bereits ausgehoben. Aus den Lautsprechern tönt Céline Dions Hit »My Heart Will Go On«. Doch der kitschige Schein trügt. Gepachtet und geführt wird die Sonderwirtschaftszone in Laos von einem chinesischen Unternehmen. Dieses wird geleitet vom Chinesen Zhao Wei. Ihm wirft die US-Regierung unter anderem Menschenschmuggel, Drogenhandel und Online-Betrug vor. Das US-Finanzministerium belegte ihn bereits mit Sanktionen. Das großzügig mit Gold verzierte Casino ist gut besucht. Das Sicherheitspersonal weist darauf hin, dass keine Aufnahmen erlaubt sind. Wer von hier zwischen Wolkenkratzern, Baustellen und Casinos auf die gegenüberliegende Seite des Mekong blickt, sieht den starken Kontrast. Auf der thailändischen Seite stehen lediglich ein paar Häuser, Restaurants, kleine Souvenirshops. Das Geschäft laufe nicht gut, sagt diese Souvenirverkäuferin auf der thailändischen Seite des Mekong. Wer in die Gegend komme, wolle meist gleich weiter in die Sonderwirtschaftszone.
Die laotische Seite ist viel besser entwickelt, weil die Chinesen dort Casinos bauen. Der Unterschied zu hier ist deutlich sichtbar.
Auch am Strand nebenan ist keine Kundschaft zu sehen. Von der Sonderwirtschaftszone zeigt sich der junge Verkäufer nicht sonderlich begeistert.
Die Leute kaufen bei mir kaum etwas. Sie gehen rüber ins Casino.
Außerdem würden die Chinesen dort zwielichtige Geschäfte betreiben. Der Mann zeigt auf zwei Gebäude auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses. Dort seien das Online-Glücksspiel und ein Betrugszentrum untergebracht. Er kenne Leute, die dort arbeiteten. Dass der chinesische Unternehmer Zhao Wei gerade dort auf der laotischen Seite des Mekong eine Sonderwirtschaftszone betreibt, ist kein Zufall. Jason Tower vom United States Institute for Peace, kurz USIP in Washington, beschäftigt sich schon lange intensiv mit der Betrugsindustrie.
Mit dieser Zone erhielt das chinesische Verbrechersyndikat einen Ort, in dem es Casinos betreiben und damit Geld waschen konnte. Später kamen Betrugszentren hinzu. Solche Sonderwirtschaftszonen oder auch Industriezonen sind dazu besonders geeignet.
Nicht nur in Laos, sagt Jason Tower, gleich in mehreren Ländern in der Region profitierten Verbrecher von schwachen Staaten.
Eine große Gemeinsamkeit ist ein hohes Maß an Korruption in den Staaten Kambodscha, Laos und Myanmar. In Myanmar etwa sind die Institutionen sehr schwach. Das Regime hat kein Interesse daran, den Rechtsstaat durchzusetzen. Die Polizei funktioniert nicht richtig. So gesehen ist es ein perfekter Ort für solche Betrugszentren. Diese brauchen lediglich eine minimale Stabilität und Zugang zu Strom und Internet.
Zuletzt machten allerdings groß angelegte Razzien international Schlagzeilen. Myanmar, Thailand und China haben den Betrugsfabriken medienwirksam den Kampf angesagt. In länderübergreifender Zusammenarbeit wurden mehrere tausend Menschen, vor allem Chinesinnen und Chinesen, aus Betrugsfabriken an der thailändisch-myanmarischen Grenze befreit. Auf Satellitenbildern zeigt sich das Ausmaß der Betrugszentren. Es sind große Gebäudekomplexe, in denen die Büros und Unterkünfte für die Angestellten untergebracht sind. Ehemalige Betrüger berichten von IT-Support-Abteilungen, Kantinen, Fitnesscenter und Karaoke-Bars. Alles ist darauf ausgelegt, dass die Angestellten dort so lange wie möglich arbeiten, um so viele Menschen wie möglich zu betrügen. Jason Tower hat auch den Romance-Scam untersucht, von dem uns zuvor John berichtet hatte. Diese Form des Betrugs, sagt der Wissenschaftler aus den USA, sei so raffiniert wie desaströs.
Es handelt sich um den systematischen Versuch, ein Opfer anzusprechen, ein Vertrauensverhältnis zu ihm aufzubauen, es psychologisch zu kontrollieren und es dann dazu zu bringen, sein gesamtes Vermögen zu investieren. Es gibt sogar Leute, die sich Geld leihen, um dieses auf der betrügerischen Plattform zu investieren. Das Opfer erleidet neben dem materiellen Verlust auch massiven psychologischen Schaden.
Und die Betrugsopfer finden sich in allen Alterskategorien. Leider habe man nur wenige Informationen darüber, wohin das Geld aus der Betrugsmasche jeweils fließe, sagt Tower. Wenn das Opfer den Betrug schließlich bemerkt, sei es in der Regel zu spät.
Die Kriminellen verschieben die Gelder über verschiedene Kryptowährungsplattformen und filtern sie mit Hilfe von Kryptogeldkurieren durch viele verschiedene Konten, bevor sie sie wieder in den formellen Finanzsektor bringen.
Es fällt auf, dass die Inhaber von Online-Betrugszentren häufig auch Casinos betreiben. Für Jason Tower kein Zufall.
Diese Form des Online-Betrugs entstand aus den illegalen chinesischen Glücksspielgeschäften. Anfang der Nullerjahre verlagerten sie sich von China nach Südostasien. Zunächst auf die Philippinen, später dann in den Norden Myanmars, nach Laos und in jüngster Zeit auch nach Kambodscha und ins Grenzgebiet zwischen Myanmar und Thailand.
Inzwischen sei die Betrugsindustrie zu einer weltweiten Bedrohung geworden.
Wir haben beobachtet, dass die chinesischen Netzwerke in ganz Südostasien an Macht und Einfluss gewonnen haben. Sie betrügen inzwischen weltweit und betreiben Menschenhandel in einer Form, die wir zuvor noch nie gesehen haben. Mit ihrer ausgeklügelten Betrugsmasche können sie mittlerweile jeden überall ins Visier nehmen.
Die Online-User, die um ihr Geld gebracht wurden, sind aber nicht die einzigen Opfer. Auch auf der Betrügerseite gibt es welche. Einen treffen wir in Bangkok, in einem großen Einkaufszentrum, das bekannt ist für seine gefälschten Markenartikel. Wir sollen ihn David nennen, sagt der Mann, der in einem kleinen Handtaschengeschäft arbeitet. David ist 34 Jahre alt und stammt ursprünglich aus Myanmar. Während der Corona-Pandemie sieht er auf Facebook eine Stellenanzeige. Ein Job in einem Casino, gut bezahlt, Frühschicht. Davids Interesse ist geweckt. Er wählt die angegebene Telefonnummer.
Der Mann sagte, er benötige 9 Leute. Er hat mir die Arbeitsbedingungen erklärt, unter anderem, dass ich einen Tag in der Woche frei haben werde. Das klang alles sehr gut. Ich wollte dort aber nicht alleine hingehen und suchte im Bekanntenkreis nach weiteren Leuten, bis wir zu 9 waren.
Am verabredeten Datum treffen sie sich vor einem Supermarkt nördlich von Bangkok. Sie sollen an die Grenze zu Kambodscha gebracht werden.
Am Anfang fuhren wir durch bewohntes Gebiet. Doch plötzlich ging es auf Dschungelstraßen weiter. Später mussten wir aussteigen und auf ein weiteres Auto warten. Wir sind sicher 4 bis 5 Mal umgestiegen. Gegen 3 Uhr in der Nacht sind wir dann endlich angekommen.
David und seine 8 Bekannten werden in ein großes Gebäude gebracht und die ersten 5 Tage in einen Raum gesperrt. Covid-Isolation, sagt man ihnen. Dann beginnt die Ausbildung. Spätestens zu diesem Zeitpunkt bestätigen sich Davids Zweifel. Statt in einem Casino muss er in einem großen Büroraum arbeiten. Die Vorgesetzten geben ihm klare Anweisungen.
Wir mussten mehrere Konten in den sozialen Medien einrichten, falsche WhatsApp- und falsche Facebook-Profile. Sie sagten, wir sollen dort Fotos von jungen Frauen hochladen. Das hatte mit dem versprochenen Job nichts mehr zu tun. Da wir aber nicht nach Hause zurück konnten, entschieden wir uns, darauf einzulassen.
2 Monate lebt und arbeitet er in Kambodscha. Doch er verspürt wenig Lust darauf, Leute zu betrügen.
Niemand investierte Geld bei mir. Meine Bekannten und ich verloren bald das Interesse am Job. Und wir haben damit begonnen, mit falschen E-Mail-Konten vorzugaukeln. Wir hätten Investoren gefunden, damit wir die Zielvorgaben einhalten konnten.
David beginnt also, die Betrugsfabrik selbst zu betrügen. Doch lange geht das nicht gut. Er wird von den Aufpassern ins Büro der Vorgesetzten beordert.
Sie fragten mich, weshalb ich nicht arbeite. Dann schlugen sie mir auf den Hinterkopf. Ich versuchte auszuweichen, aber es gelang mir nicht.
Die chinesischen Chefs sind unzufrieden mit seiner Arbeit. Bald folgen Drohungen.
Sie drohten uns, in einen dunklen Raum zu sperren, wenn wir weiterhin keine Kunden akquirierten. Und sie sagten, wenn wir uns nicht anstrengten, könnten sie uns auch mit Elektroschocks quälen. Wir hatten solche Angst und wollten so schnell wie möglich weg von dort.
Mit Hilfe eines privaten Handys kontaktiert David einen Verwandten. Er hat Glück im Unglück, denn dieser nimmt mit einer Hilfsorganisation Kontakt auf. Die burmesische Botschaft wird involviert. Nichtregierungsorganisationen und lokale Behörden sorgen schließlich dafür, dass David und seine 8 Kollegen die Betrugsfabrik verlassen dürfen. David ist kein Einzelfall. Das UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte geht von mehreren hunderttausend Menschen aus, die in Südostasien zur Internetkriminalität gezwungen werden. Waren es vor ein paar Jahren noch vor allem Chinesinnen und Chinesen, die in Südostasiens Betrugsfabriken arbeiteten, kommen die Opfer dieses Menschenhandels inzwischen von überall her. Sie werden mit falschen Versprechen in die Region gelockt. So berichtete etwa das ugandische Fernsehen vergangenen Mai über die Rückkehr von 30 Bürgerinnen und Bürgern, die zuvor aus den Fängen von Verbrechersyndikaten in Myanmar befreit worden waren. Die Betreiber dieser Betrugsfabriken sind untereinander vernetzt, weiß Jason Tower vom USIP.
In vielen Fällen sind die Eigentümer der Betrugszentren sogar dieselben. Sie sind in der Lage, ihre Aktivitäten zwischen verschiedenen Ländern hin und her zu verlagern, je nach politischem Umfeld, Rentabilität und Zugang zu Strom. All das sind relevante Faktoren.
Die chinesischen Drahtzieher hinter den Betrugsfabriken profitieren laut Jason Tower auch von der Belt and Road-Initiative, der gigantischen Infrastrukturoffensive der chinesischen Führung. Außerdem unterhielten mehrere kriminelle Netzwerke auch Verbindungen zur kommunistischen Partei, sagt Jason Tower.
Oftmals nutzen diese kriminellen Akteure diese Verbindungen in der Hoffnung, dass ihnen dies Legitimität und Schutz verleiht, falls sie ins Visier der Strafverfolgungsbehörden geraten.
Ein Name, der immer wieder auftaucht, ist Wan Guokgui, besser bekannt als Broken Tooth. Früher ein Triadenboss. Triaden nennt man die chinesische Mafia. Wan Guokgui stammt aus der heutigen chinesischen Sonderverwaltungszone Macau. Wegen verschiedener Vergehen saß er dort rund 14 Jahre im Gefängnis. Heute präsentiere sich Broken Tooth zwar als geläuterter Geschäftsmann, sagt der US-Wissenschaftler Jason Tower, doch sei er vermutlich nach wie vor in kriminelle Aktivitäten verstrickt. Die US-Regierung setzte Wan Guokgui vor knapp 4 Jahren auf die Sanktionsliste der, Zitat, korrupten Akteure.
Er scheint sehr enge Verbindungen zu offiziellen Stellen in China zu haben. Die chinesischen Behörden haben nicht wirklich versucht, gegen ihn vorzugehen, obwohl einige Personen, die unter ihm arbeiten, ins Visier der Strafverfolgungsbehörden geraten sind. Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis scheint es keine weiteren Bemühungen gegeben zu haben, gegen ihn vorzugehen.
Zurück bei Betrüger Jan in der Sonderwirtschaftszone auf der laotischen Seite des Mekong. Er müsse zurück zur Arbeit, sagt er. Hatte er jemals Mitleid mit seinen, wie er sie nennt, Kunden, die wegen ihm viel Geld verloren haben? Jan zögert, weicht aus und sagt schließlich:
Naja, also wir haben auch unsere täglichen Zielvorgaben. Wenn ich sie nicht erreiche, muss ich zur Strafe 10 Runden rennen. Nachdem ich 16 Stunden gearbeitet habe, mag ich nicht auch noch rennen gehen.
Von Schlägen oder gar Elektroschocks habe er zwar gehört, aber nie etwas gesehen, versichert er. Die Angestellten müssten sich halt anstrengen. Mit ihm seien die chinesischen Chefs immer zufrieden gewesen. Vor kurzem hat er für seine neuen Chefs, auch sie Chinesen, eine Anzeige in den sozialen Medien publiziert. Casino-Mitarbeiter gesucht. Bezahlung gut.
Das war der Hintergrund. Betrugsfabriken in Südostasien. Täter erzählen. Eine Deutschlandfunkproduktion aus dem Jahr 2024 von Martin Aldrovandi. Redaktion Ursula Welter.